Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz.
Die 6. Folge. Für diese Folge bin ich ins schöne Attis-Holz-Areal in Riedholz gefahren, um von Frederik Bürgi, Mitgründer von Unworks SA, zu erfahren, wie er und sein Geschäftspartner Marc Frehner auf die Idee gekommen sind, ohne grosse Vorkenntnisse eine Uhrenherstellerfirma zu gründen und ihre eigenen Uhren zu entwickeln. Ich habe ihn natürlich zu ihrer neuen Kollektion befragt, aber auch, wie sie an ihre Kunden kommen, wieso sie sich für einen Standort Attis-Holz entschieden haben und wie sie von Veränderungen und Herausforderungen in der Uhrenbranche betroffen sind. Der Frederik erklärt auch, was es mit ihrem Label Localogic auf sich hat und wieso andere Labels wie Bio oder Swissmade oftmals weder lokal noch wirklich logisch sind. Du findest alle bisherigen Folgen auf deinem Podcast-Portal des Vertrauens und wenn up-to-date bleiben willst, like den Podcast 11 Fragen an auf Facebook oder Instagram. Aber jetzt genug Intro, ich wünsche viel Spass beim Hören von der spannenden Geschichte rund um die Uhren von Unworks SA. Los geht's!
Konsumiert irgendwie bedacht Sachen und dann werden auch Produkte besser werden.
Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an.
Zum ersten Mal nicht am Telefon, sondern vis-à-vis face-to-face hockt mein Gesprächspartner. Das ist der Frederik Bürgi von Unworks SA. Ciao Frederik.
Sali.
Vielleicht einleitend, was ich von dir weiss, ist, du bist Industriedesigner, hast selber auch eine Agentur gegründet oder immer noch im Besitz von einer Agentur und hast zusammen mit Marc Frehner, der meines Wissens als Background-Industriedesigner ist, die Firma Unworks im 2014, im Herbst, gegründet. Aber ich glaube, du kannst das viel besser erzählen. Erzähl mal ein bisschen von deinem Background, wie ist es dazu gekommen, dass du den Marc hast kennengelernt und wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Uhrenfirma zu gründen?
Ja, das ist eine lange, aber auch eine interessante Geschichte. Ich probiere mich kurz zu halten. Also es war so, dass der Marc ist Transportation Designer von Beruf und ist ein bisschen älter als ich. Hat an verschiedensten Projekten geschafft in der Elektromobilität und ich habe im Flugzeugbau für Design geschafft, also für Red Bull Air Race habe ich viele Sachen gemacht und irgendwann haben sich dann mal unsere Wege gekreuzt über Projekte und dann haben wir irgendwann gefunden, wir müssen mal ein bisschen miteinander reden, respektive es ist dann so gekommen, dass ich über einen anderen Kontakt, den ich kennt habe, einen Platz gesucht habe, einen neuen Büroplatz gesucht habe für unsere Agentur, also die hat ja der Hauptsitz eigentlich eben in Zürich hatte und wir haben gefunden, da ich viele Kunden hatte in der Westschweiz, dass ich eigentlich lieber hier in der Nähe sind und ich nicht jeden Tag auf Zürich fahren mit dem Auto. Und dann habe ich gefunden, es wäre eigentlich gut, etwas in der Nähe zu haben. Und dann habe ich in Biel ein Büro gefunden und dort habe ich dann den Marc wieder gesehen. Und dann haben wir eigentlich lange, hat jeder für seine Agentur geschafft, das war eine Bürogemeinschaft, haben wir uns dort immer halt täglich gesehen, aber mit lange zu tun haben wir eigentlich nicht viel gehabt, bis wir eigentlich gefunden haben, hey, so, jetzt müssen wir eigentlich dort doch mal kennenlernen und haben gefunden, komm, gehen wir mal zusammen zu Nacht essen und dann sind wir zusammen zu Nacht essen und dann haben wir noch, es hat nicht mehr gehört da oben, es war ein ganz lustiger oben gewesen. Und dann haben wir uns mal ausgetauscht und haben gefunden, das ist eigentlich eine ganz gute Sache und wir müssen unbedingt uns mehr austauschen und irgendwie, vielleicht ergeben sich irgendwelche Projekte, wo wir zusammen können, dran arbeiten können. Und so ist es irgendwann auch gekommen, haben wir dann auch gemacht, ein gewisses Projekt. Und daraus raus hat sich nachher durch seine Kontakte und durch meine Kontakte hat sich mal einmal die Gelegenheit ergeben, dass wir hätten, eine Uhrenmanufaktur aus dem Luzernischen anschauen können, die zum Verkauf gestanden ist. Und wir waren grundsätzlich interessiert, uns auf etwas Neues einzulassen. Er hat gerade ein grosses Projekt fertig gehabt und ich habe ein grosses Projekt fertig gehabt. Und dann sind wir das anschauen und haben das, die Firma bewertet und haben dann am Schluss müssen feststellen, dass sich das nur lohnt, wenn wir eigentlich nur eigentlich die ganzen Teile kaufen, die sie haben und die so reaktivieren, die Firma. Und sie haben sich natürlich etwas vorgestellt, dass sie noch etwas für eine Marke bekommen, die, ich sage jetzt mal, nicht bekannt ist. Und dann haben wir gefunden, ja, nein, da müssen wir jemand anderem Vorrang geben, wenn sie das wollen. Und so ist der natürlich auch gerade gewesen. Es ist der irgendein Chines, hat das nachher gekauft, oder? Okay. Und hat das dann, ja, hat die Firma dann übernommen. Und wir sind dann nachher eigentlich ganz zufrieden heim zurück und sind dann wieder zurück in unserem Büro gewesen und dann haben wir gefunden, ja, ist das gar nicht so schwer. Was wir mit dem Marc die OSM gegründet gehabt, das ist so ein Elektro, ein dreirädriges Elektromobil, im Jahr 2000, das recht für Furore gesorgt hat und ich habe die lange die Flugzeuge gebaut und dann habe ich gefunden, das ist ja wirklich nicht Rocket Science, so eine Uhr. Das können wir ja auch. Und irgendwie sind so viele unlogische Sachen an den Uhren und vielleicht braucht es einfach mal ein bisschen Frischgeist. Es hat auch damit zu tun, dass wir gefunden haben, wo wir die Firma bewertet haben, die zum Verkauf gestanden haben. Und das ist alles so rückwärts gerichtet und so. Alles immer das Gleiche. Und, also, da dürfte es ruhig mal ein bisschen, Innovation geben und etwas Frecheres. Und so haben wir dann gefunden, wir bleiben einfach mal am Ball und probieren irgendetwas aus. Respektive haben wir uns über eine Idee Gedanken gemacht und der Markt irgendwie schon aus alten Zeiten so eine lange Idee gehabt, dass man eben Steine von berühmten Orten in eine Uhr einfassen. Also sprich eben die Idee, dass man nicht irgendeinen Stein nimmt, wie es das schon gegeben hat, als Uhrgehäuse, sondern dass man eigentlich sagt, man nimmt einen Stein von einem bestimmten Ort, wie ein Andenken oder eine Art, die man eigentlich auch hat. Oder Leute sammeln Steine oder Sand von bestimmten Orten und nehmen das mit heim als Andenken. Und man könnte ja daraus das die Ästhetik mal probieren, rauszuschaffen und das in eine herkömmliche Uhr im Sinne von designtechnisch, also mit einem Stahlgehäuse oder wie auch immer einbauen, plus noch sonstige irgendwie Innovationen einbringen, die wir aus unseren Erfahrungen als Industriedesigner schon gesammelt haben. Und haben gefunden, ja, jetzt tun wir doch das mal ausprobieren und haben dann bepackt mit einem Sixpack Bier, sind wir dann in den Keller runter und haben dort mal irgendwie mal ein bisschen probiert rumzuschleifen und ein bisschen Sachen ausprobieren und so. Und haben gefunden, ja, es ist eigentlich gar nicht so einfach. Und haben uns ganz viele verschiedene Leute zu nutzen, probieren zu machen, die wir kennt haben in unserem Netzwerk, die entweder mit Steinen zu tun haben oder mit Feinmechanik oder mit Bearbeitung von sehr dünnen Sachen. Und da haben die auch merken, es ist gar nicht so einfach. Und eben, es ist natürlich eben auch der Stein als Material ist eben nicht ein Werkstoff, sondern es ist eben ein natürliches Material und hat immer Eigenschaften, je nachdem, woher das kommt. Und so haben wir dann doch ein bisschen umexperimentiert und gedacht, okay, wir könnten das schon so weitermachen, aber dann müssen wir fast eine Firma gründen und das ein bisschen seriöser angehen. Und das haben wir dann nachher eben auch gemacht. Im 2014 sind dann dazu mal noch anders geheissen. Und, also auch UN, aber Mondkühn hat sie dann geheissen. Und jetzt, wir haben uns auch immer zur Devise eigentlich gegeben, dass wir sagen, das ist ein Projekt, wo wir uns eigentlich in unbekanntes Feld rauslassen. Und wir tun das jetzt einfach mal anstoßen und solange dass es weiterrollt, dann ist gut. Und es ist jetzt das Jahr 2020 und es rollt immer noch und das ist erstaunlich, aber wir sind froh darüber. Wir haben Spass und es geht immer weiter und irgendwie haben wir immer wieder mehr Ideen und wir haben auch in dem Sinn Erfolg und können sagen, da können wir wirklich stolz drauf sein. Mhm. Genau.
Die hat ja verschiedene Kollektionen gemacht gehabt. Und so wie ich es gesehen habe auf eurer Homepage, sind das ja meistens auf einen Stein bezogen oder auf einen Fundort bezogen. Und jetzt habt ihr ja eine neue Kollektion, Kapsel 35, oder ich weiß nicht, ob ihr alles immer französisch aussprechen, Was ist speziell an dieser neuen Kollektion?
Ja, also das, wir müssen es so sagen, wir haben natürlich am Anfang haben wir sehr begrenzte Mittel gehabt, um das umzusetzen. Und wir waren angewiesen auf Hilfe. Und wo wir im Jahr 2018 beschlossen haben, dass wir eigentlich das seriös anpacken und uns eigentlich auch aus unseren allen Designmandaten, die wir sonst hatten, verabschieden und uns eigentlich nur noch um die UN kümmern, haben wir, weil wir gefunden haben, jetzt richtig oder nicht, haben wir natürlich auch einen Uhrmacher anstellen und wo das auch legitimiert hat, dass wir uns als Uhrenmarke überhaupt betiteln und ja, und dementsprechend auch eine Manufaktur aufbauen, wo man auch das Etabli hat und wo man auch die Uhren zusammenbauen kann und so weiter. Und das hat uns natürlich einen ganz grossen Schritt weitergebracht, weil es hat uns auch ermöglicht, einerseits eben mechanische Uhren können zu bauen, es hat uns ermöglicht, den ganzen Service um eine Uhr, wenn irgendetwas ist, Reparaturservice und so weiter anzubieten. Plus hat es uns auch Möglichkeiten gegeben, Innovationen reinzubringen im Sinne von halt Eigenentwicklungen zu machen, wo wir nicht angewiesen sind auf Dritthersteller. Es gibt in der Schweiz natürlich eben Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, für irgendwelche Leute, die einfach eine Marketing-Idee haben, eine Uhr, denen kann man einfach sagen, eben, ich habe hier Jeans-Marke und ich möchte noch gerne eine Uhr dazu und die erledigen das Problem und man kommt die Uhren über Und nach den Anforderungen, wie man sie gerne hat, man kann zum Beispiel das Design selber liefern oder so, da hat man natürlich Möglichkeiten. Aber nachher das Assembling, der Zusammenbau und die ganze Herstellung wird dann nachher von dieser Drittfirma her bewältigt. Und das hat uns immer so in Abhängigkeit gebracht und eben mit unserem Uhrmacher zusammen haben wir dann entschieden, ja, jetzt sollten wir eigentlich die Möglichkeit haben, selber können, eine Uhr zu entwickeln, sie herzustellen und sie auch zusammenzubauen. Und das ist eigentlich mit Capsule 35 jetzt erstmal der Fall. Also wo man eigentlich, vielleicht noch zu sagen, Capsule 35 steht für einen Durchmesser vom Uhrengehäuse. Also es ist eigentlich eher eine Damenuhr von der Grösse her oder eher eine kleinere Uhr, weil die erste, die wir gemacht haben, die hat 40 mm Durchmesser und ist so, sage jetzt mal, eher ein bisschen kleiner als eine grosse Uhr, wie sich die meisten Leute für eine grosse Herrenuhr gewöhnt sind. Aber sie sollte eigentlich für alle funktionieren. Und wir haben auch immer eigentlich das Ziel gehabt, nicht geschlechtsspezifische Sachen zu produzieren. Also sprich, eben, es soll auch für einen Mann möglich sein, so eine Capsule 35 zu tragen, wenn er lieber eine Uhr haben will, die ein bisschen kleiner ist. Und das machen wir eigentlich mit all unseren Uhren so. Und es ist, dass der Markt uns auch das eigentlich zeigt, dass das funktioniert. Wir haben Frauen wie Männer, die unsere Produkte kaufen, beide Modelle, die wir führen, oder alle drei. Und bei Capsule ist es halt einfach so, dort haben wir jetzt auch können völlig ausflippen, sprich wir haben dort neue Beschichtungen eigentlich davon einsetzen, die ganz außerordentliche Farben hervorgebracht haben, die eigentlich so in der Uhrenindustrie nicht benutzt werden. Und das kommt natürlich aus unserem Background als Industrial Designer, wo wir ganz andere Sachen entwickelt haben. Und das gibt uns wirklich tolle Möglichkeiten, jetzt eben neue Produkte können zu lancieren, die eben jetzt mit dieser HCSI-Beschichtung, wie wir sie nennen, die eben extrem hart ist. Also, ihr könnt es nicht verkratzen. Die Uhr ist auch mit Saphir am Boden wie auf dem Glas oben. Dann eben die Beschichtung selber ist so hart, dass da, wenn ihr einen Kratzer drauf seht, ist der Gegenstand, wo ihr seid angekommen, nicht Kratzer auf der Uhr. Und das ist eigentlich etwas Tolles. Und da sind wir eigentlich recht stolz drauf, dass wir die Einzigen sind, die das jetzt so lancieren. Es gibt keine andere Uhrmarke, die jetzt solche Beschichtungen hat, weil es eben nicht so einfach ist, die so können, konstant können zu beschichten.
Wie ist denn das, der Stein, der dann eingebaut wird aus Zifferblatt, ist das ein bestimmter Stein? Also ist das immer der gleiche Stein vom gleichen Fundort? Oder sind das, kann man denn da variieren?
Nein, also wir haben natürlich zuerst sogenannte Kollektionen gemacht, wo wir einfach können von verschiedenen Orten Marc und ich selber die Steine holen und sammeln. Und natürlich immer mit Bewilligungen, respektive sofern das notwendig war. Das ist nicht, wir müssen das immer abklären. Aber eben die Menge, die wir ja mitnehmen, ist meistens im lächerlichen Bereich. Das ist einfach so ein guter Klumpen, sage ich jetzt mal. Aber wir müssen das dann auch selber abschleppen vom Berg. Und das, ein Stein ist schwerer als wir denken. Es ist wirklich exponentiell im Gewicht. Also so eine Faust gross ist total easy. Aber nachher, wenn er so baut, dass er irgendwie so ellenlang wird, dann ist er also schon fast nicht mehr zu tragen. Und da haben wir auch ganz Lustiges erlebt. Aber eben mit dem Kollektionen gemacht, wo wir einfach nummerierte Serien produziert haben. Eben jetzt vom Jungfraujoch haben wir gemacht, nachher vor Karsthöhle, das ist ein geologisches Phänomen auf dem Jungfraujoch, wo während der Alpenbildung eine ganze Höhle ist aufgedrückt worden, ohne dass sie kaputt ist gegangen. Und dort ist ein ganz spezieller Stein drin, so ein schwarz-weißer, von denen haben wir 150 gemacht. Und nachher als nächste Serie haben wir dann mit Opal aus Australien haben wir eine Serie gemacht, eine kleine. Nachher von Niagara Falls haben wir eine kleine Serie gemacht von je 20. Und dann haben wir jetzt noch eins von 50 für das Matterhorn gemacht. Aber jetzt haben wir eigentlich nachher Steine von überall bearbeitet, weil wir auch gemerkt haben, es hat viele Kunden, die haben eben ihren eigenen Stein, den sie gerne möchten, in eine Uhr verbauen. Und für das haben wir jetzt eben die Origin 40 neu entwickelt, respektive umgebaut, so dass man kann eigentlich sich seine Uhr konfektionieren kann. Das ist eigentlich auch die Idee, dass eigentlich man jetzt seinen Stein bringen kann, muss etwa Faustgrösse haben. Und dann müssen wir den natürlich überprüfen, darf nicht porös sein und es gibt gewisse Anforderungen, die man muss entsprechen. Und wenn das dem entspricht, dass wir es machen können, dann sind wir bereit, eben auch wirklich totale Customized Bauer zu machen. Und das haben wir eben auch mehr Platz gebraucht, hier in Mattis Holz, wo wir ja jetzt hier sind. Und dort haben wir eben jetzt einen eigenen Laden und einen Showroom, wo man kann eben seine Steine anschauen kann und man kann auch seine Uhr nachher zusammen konfektionieren. Und das ist eigentlich die Idee, eben, man kann dort genau, man kann es vor Ort darstellen, wie es aussieht, oder? Man hat ja alle die Teile und man kann es dort zusammen komponieren mit allen verschiedenen Farben an Gehäuse, die wir haben. Es gibt sogar Edelmetallversionen, die wir ja produzieren, wenn man das möchte. So kann man sich eigentlich wirklich seine hochindividuelle Uhr zusammenbauen, wie man es eigentlich gerne hätte.
Ist das ein Bedürfnis, das ihr von Anfang an schon gewusst habt, dass das besteht bei Uhrenfans oder bei Uhrenträgern? Oder habt ihr das mit der Zeit jetzt gemerkt, dass man eben individuell seine eigene Uhr möchte zusammenstellen
können? Ja, es gibt so ein bisschen wie zwei Lager, haben wir festgestellt. Es gibt so die finden einfach die Idee toll und die wollen eigentlich, das verwirrt sie mehr, wenn sie mehr als das ihnen hilft, wenn sie müssen konfektionieren, sprich ihre Uhr zusammenstellen. Aber sie finden den Gedanken allein, dass sie mit dem umspielen schon schön, aber nehmen wir am Schluss vielleicht gleich eine, die wir schon zusammengestellt haben. Das haben wir ja auch, wir haben ja schon fertige Uhren, die wir zusammengestellt haben, die wir finden mit unserem Design-Know-how, wo wir einfach so entsprechend konfektioniert haben. Und dann gibt es die anderen, die es dann halt sehr schätzen können, wirklich noch ihren Touch reinzubringen. Oder eben jetzt zum Beispiel bei Gabsyl, wo man jetzt ein Mittelstück aus verschiedenen Goldarten haben kann. Also es gibt in Rosé-Gold, es gibt es im normalen Gold. Also Gelbgold, dann gibt es in einem speziellen Zimtgold, wo eine spezielle Legierung, Goldlegierung ist, wo patentiert ist von Schneider und Hammer in Solothurn, Goldschmied. Und der produziert auch für uns die Teile. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir da mit unseren Produkten probieren abzudecken. Aber eben die Leute sind eigentlich schon sehr unterschiedlich unterwegs. Oder meistens haben sie eine Idee und dann finden sie, ja, ich will unbedingt eine Matterhorn-Uhr, weil ich finde das Matterhorn cool, dann kommen sie, dann sehen sie aber irgendwie einen Opal und dann finden sie, aber der ist echt viel schöner. Und dann ist dann plötzlich der Ort wieder egal und der Stein ist nicht wichtig, wie er aussieht und so. Eben, darum muss man auch wieder dabei sein. Und ja, das ist, darum haben wir auch gemerkt, das ist nicht möglich, dass wir im Retail unsere Uhren verkaufen. Und wir können eigentlich nur über Partner, die uns auch verstehen, von der Art, wie wir arbeiten und die auch die Geduld und Zeit haben, das Beratungsgespräch auch überzubringen. Und weil es einfach, es ist beratungsintensiv, aber die Leute, die eben so ein Produkt suchen, die wollen eben auch sich die Zeit nehmen für ein Produkt. Sie wollen nicht einfach irgendwie alles recherchieren im Internet und dann das einfach irgendwo kaufen, sondern die wollen eigentlich eben wirklich persönlich beraten werden. Und das ist das, was wir hier wirklich probieren. Man kann das auch digital über Videocalls machen wir das auch manchmal. Eben mit Amerika haben wir manchmal Kunden, die uns so anrufen und wo wir dann das über einen Videocall konfektionieren. Aber die schätzen eigentlich unseren direkten Kontakt. Und das ist etwas, was uns einfach auch grundsätzlich sehr wichtig war, als wir die Firma gegründet haben. Wir haben immer gefunden, es gibt so viele Marken, die sind so anonym eigentlich, oder wird viel Marketing betrieben, um irgendein Bild aufrechtzuerhalten. Und wir haben eigentlich immer gefunden, wir möchten eigentlich davon leben, dass wir authentisch sind und dass wir eben berührbar bleiben. Und auch die Karte auf den Tisch legen, mit wem wir zusammenarbeiten, warum dass unsere Produkte auch den Preis haben, den sie haben. Oder? Und die Leute verstehen das nachher auch. Oder? Und das ist halt ein bisschen beratungsintensiver, aber funktioniert sehr gut. Also die Kunden, die wir nachher haben, das sind nachher eigentlich gar keine Kunden mehr, sondern das sind eben, unsere Freunde sozusagen. Wir nennen die auch Influenz, weil das sind Leute, die kommen nachher auch unsere Events und die kennen wir nachher und so. Und das geht dann nachher eigentlich immer so weiter. Also wir sind ein kleines Grüppchen.
Okay. Das führt mich zu der nächsten Frage. Wie es man es schafft, aus Nobody in der Branche sozusagen, eine Marke können zu entwickeln, die neben den Leuten ankommt. Aber du hast jetzt gesagt, dass Retail für euch weniger in Frage steht. Also das heisst, du musst wirklich jeden Kunden fast einzeln ansprechen. Wie habt ihr das geschafft?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es noch nicht, ob wir es geschafft haben. Wir sind immer noch in der Aufbauphase. Und ich sage jetzt mal, wir sind jetzt nicht so, dass wir sind jetzt nicht wie andere Marken, also wir jetzt einfach immer mit vollen Geldsäcken laufen, jeden oben. Aber es läuft immer wie besser. Aber es braucht einfach Wagemut. Und wir haben einfach gefunden, die Landschaft von Uhren ist einfach so in eine Ecke gedrängt. Von Schweizer Uhren, sage ich jetzt mal, ist so in eine Ecke gedrängt, als was es gibt an Auswahl. Dass eigentlich Innovation fehlt und es fehlt auch ein bisschen Witz und ein bisschen Frechheit. Und das haben wir probiert jetzt so umzusetzen. Ob das reicht, dass wir am Schluss erfolgreich sind, das sehen wir dann. Wir glauben halt einfach daran, dass die Kunden in Zukunft und gerade in Zeiten wie jetzt eigentlich auch zeigen, dass die Leute wieder vielleicht ein bisschen ein grösseres Bewusstsein werden entwickeln, über was sie kaufen oder was nicht. Mhm. Und eigentlich ein anonymes Produkt eigentlich vielleicht weniger bedeutet als ein Produkt, wo sie merken, das ist wirklich mit wahrer Passion gemacht und nicht nur im Marketing, sondern auch in Wahrheit. Sprich, da haben wir schon das Gefühl, dass die Leute, die gibt es und auch gewisse Nachhaltigkeit. Wir probieren das auch wirklich nachhaltig zu produzieren. Wir haben für das ja auch ein wichtiges Prädikat registrieren, also Local Logic nennen wir das bei uns, wo für lokal und logisch steht. Und ich kann dir das schon nachher noch ein bisschen erklären, was das bedeutet. Das ist ein wichtiger Grundsatz bei uns in unserer Firma, wie wir wirtschaften und wie wir auch Produkte entwickeln. Mhm. Und, ja. Und das ist eigentlich so die Essenz, wie wir arbeiten. Und aus dem heraus, ja, ist es wagemutig, jetzt gerade so in der Zeit wie jetzt, ist es bei uns sehr ruhig geworden, aber auch lokal im Laden, weil wir dann natürlich auch zumachen und vorher haben wir aber viel Echo gehabt. Wir haben für das Swiss Magazin haben wir 8-seitige Berichte geschenkt bekommen, oder? Und weil sie uns so toll gefunden haben, bringt jetzt auch nichts, weil es hat kein Flugzeug fliegt, oder? Und so sind wir natürlich jetzt ein bisschen gedämpft, aber es macht nichts, es geht irgendwie dann schon weiter. Und wir sind uns gewöhnt, immer ein bisschen zu stolpern. Wir sind jetzt nicht irgendwie extrem erfolgsverwöhnt. Von dem her sind wir noch bereit, uns immer wieder zusammenzurappeln und die Krone wieder zu richten, sage ich jetzt mal. Ja, genau.
Von wo kommen denn die Kunden, die du bisher hast? Du hast vorhin Amerika angesprochen.
Wir haben unterschiedlich. Also es hat Kunden von eben um den Globus herum, die uns einfach finden über irgendwelche Foren oder über das Internet. Und bei uns kann man ja eine Uhr einfach bestellen und kaufen, egal welchen Preis. Man muss sie zwar zahlen, aber man kann sie nachher innerhalb von nützlicher Frist wieder zurückschicken und bekommt das ganze Geld inklusive Fracht und Zoll und alles wieder zurück, wenn man sie nicht möchte. Interessanterweise hat das noch niemand beansprucht, obwohl alle immer extrem fragen, kann ich sie denn zurückschicken, aber man hört eigentlich nie mehr etwas, das ist ein gutes Zeichen. Und ja, und die Leute, die verschicken wir die Uhren natürlich, selbstverständlich. Und unsere Strategie basiert ein bisschen auf so wie 3 Punkten im Verkauf. Wir haben die lokale Strategie, die nationale und dann eigentlich die internationale. Und wir fokussieren uns jetzt vor allem auf lokal und national fokussieren, weil das ist auch der Agilitätsumkreis, wo wir auch wirklich sehr schnell reagieren können, unsere Sprache ist und so weiter. Und es gibt jetzt nicht so eine Verwässerung. Und wir sind natürlich auch nicht so viele Leute da und einfach international sich etablieren braucht einfach Manpower. Mhm. Und darum haben wir auch gefunden, wenn sich das ergibt durch irgendwelche Gegebenheiten, ist das super. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen fokussieren und probieren das jetzt lokal, weil das ist auch am einfachsten zum Bewerben, dass Leute hierher kommen und so weiter. Für die ist es nicht ein grosser Weg. Und national ebenfalls. Die Leute mal durchreisen oder so, oder haben auch, sag jetzt mal, das nötige Vertrauen, das sie kennen von der Kultur her, dass das sicher alles mit sauberen Dingen zu und her geht. Und darum haben wir hier viele Kunden. Es kommen manchmal Leute vom Wallis, fahren extra so durch oder teilen uns das Zeug schicken. Da gibt es natürlich allerhand. Und regional ist es eher einfach, sag jetzt mal, ja, natürlich mit Events und dort werden die Leute eingeladen, die entweder Träger sind oder wir kennengelernt haben während einem Monat. Und die bringen dann wiederum Freunde mit und so vergrößert sich dann eigentlich der Kreis mit der Zeit. Genau.
Okay. Du hast es jetzt vorhin angesprochen, ich weiß nicht, ob ihr das ein Label nennt,
Logic. Ja.
Grundsätzlich per se mal, der Standort hier im Mathis-Holz-Areal Riedholz. Wie seid ihr auf das gekommen? Du bist aufgewachsen in Solothurn, oder zumindest
um
Solothurn. Ist das aufgrund von dem oder ist es aufgrund vom kreativen Umfeld, das du hast, im Areal oder zur Nähe zur Uhrenbranche, im Bio und Grenchen? Oder was ist der Grund, dass ihr hier
niederlassen habt? Ja, das hat damit zu tun, eigentlich, dass wir eben. Wir waren in diesem Bio und das war super. Dort hat uns plötzlich stört uns der Platz ein bisschen ausgegangen, weil wir waren natürlich eher eine Agentur und nicht eine Fabrik oder eine Manufaktur. Und da hat uns echt Platz gefehlt und dann haben wir gefunden, ja, für was das im Bio suchen. Der Marc Vrener, der mein Geschäftspartner ist, der wohnt auch in Solothurn, obwohl er ein Basler ist. Und der Uhrenmacher wohnt auch in Solothurn. Und die haben gefunden, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir alle dort nach Biel fliegen. Dann müssen wir gescheiter etwas in Solothurn suchen. Und eben, du hast es schon gesagt, eben bei Solothurn kenne natürlich das Gelände, man hat es so gut. Und hat über Kontakte mal per Zufall gehört, dass sie hier von Räumen vermieten und dass da eine neue Firma das da übernommen hat, das ganze Gelände. Und das möchte ich revitalisieren. Und das haben wir gefunden, das müssen wir sofort unterstützen, dass das irgendwie wieder zum Leben erweckt wird. Weil das Gelände ist sehr geschichtsträchtig, hat guten Spirit gehabt. Und es ist natürlich sehr nahe und gleichzeitig ist es weg, weit weg. Oder? Und es ist so wie so eine unbescholtener Boden in seinem Sinn. Wir sind jetzt nicht in Solothurn Stadt, wo man wieder Hans-Rudi und alle, die man schon kennt, die ganze Zeit sieht. Sondern es ist da, man sieht ja das schon, es ist ja für einen Solothurner ja schon fast Ausland, da hinzukommen. obwohl es mit dem Velo in 10 Minuten zu machen ist. Und das hat uns spannend. Und es ist natürlich eine Aufbruchsstimmung hier auch, oder? Und ich finde, das passt zu uns als Start-up. Und es gibt, wir sehen auch, dass wir irgendwie mehr jetzt hier hin. Es hat von Grafikagenturen über Privatdetektive. Es hat auch wirklich, also es kommen irgendwie mehr irgendetwas hier machen. Es hat aber auch Beizli und Restaurants, die aufgehen. Und die Firmenhalter, die ja das hier gekauft hat, die sind wirklich ganz super gut drauf. Helfen uns, wo sie können, auch, dass wir uns hier entfalten können. Finanziell, wie aber auch, also wir sind finanziell von den Räumlichkeiten her. Und sie tun auch Infrastruktur, sie sind sehr unkompliziert und das hilft natürlich allen, die hier sind, auch hier jetzt eine gute Stimmung aufzubringen. Und das hat, wir haben gefunden, da müssen wir gar nicht lange überlegen, was machen wir. Mhm. Und sie dann auch hier in den obersten Stock rauf zuerst, so in ein Grossraumbüro, wo Biogene das erste Büro hatte. Und dann hat sich das dort gegeben, dass wir ins Parterre herabkommen können, wo wir einen Laden reinbauen und eine Bar, wo wir unsere Events dann selber machen können und so weiter. Und unsere ganze Fabrik, Steinbearbeitung, Uhrassembling, ganze IT, Fotografie und alles können wir dann hier eigentlich zusammenfassen. Und das haben wir gefunden, das ist doch super, packen die Gelegenheit. Und so ist das eine Win-Win-Situation.
Okay. Und jetzt noch auf das Label Localogic zurück. Was bedeutet es genau? Es ist ja grundsätzlich so ein bisschen, nicht ein Trend, aber etwas, wo man überall merkt, dass man das Lokale wieder berücksichtigt und Lieferanten nicht mehr als Lieferanten bezeichnet, sondern als Partner. Aber ich habe das Gefühl, die geht wie noch einen Schritt weiter. Was macht es uns?
Ja, also das ist witzig, oder? Dass du das sagst, ist wie ein Trend. Das stimmt, das ist ein Trend, das kommt tatsächlich jetzt, aber es ist ja nicht für uns eigentlich nicht neu. Wir müssen jetzt natürlich immer die ganze Zeit überall kommunizieren, aber wirklich das Wort und die Gedanken spielen wir schon ewig mit dem, oder die ganze Zeit sind wir ihn eigentlich betrieben und ich schon voran, ganz sicher auch in meiner Manufaktur, wie der Marc das vorher gemacht hat, kann ich nicht genau sagen, aber ich denke, wir haben da immer ähnliche Haltungen gehabt. Meine Erfahrung war einfach immer, es geht ganz viel im Produzieren von Produkten ist ein wahnsinniger Materialnonsens. Also, um euch jetzt mal ein Beispiel zu erklären, man hat zum Beispiel, es braucht ein Saphirglas für eine Uhr. Dann kann man das bestellen, aber man kann nicht einfach nur 100 bestellen, sondern man muss 1000 bestellen. Man kann in China keine kleinere Menge als 1000 bestellen und es gibt auch in der Schweiz übrigens niemand mehr, der das kann produzieren kann, respektive es gibt noch, aber die produzieren irgendwie auf den Seychellen. Verrückt, aber es ist so. Nur damit der Preis möglichst tief ist. Und der Witz ist nachher irgendwelche andere Labels von Uhren, die produzieren dann vielleicht nur 100 Uhren, aber bestellen 1000 Stück und schiessen 900 weg. wirklich ohne Witz, oder? Und wenn ihr mal wisst, wie man überhaupt so ein Saphirglas herstellen muss, wie viele Schritte es da braucht, um das zu machen und wie viel Energie, das ist für den Blut Wahnsinn, auf Deutsch gesagt. Und das macht wirklich null Sinn. Und wir finden einfach, das ist unser Beitrag irgendwie an eine lokal logische Denkweise soll echt bringen, dass wir probieren mit Partnern, die möglichst in der Umgebung sind, aber sie müssen Sinn machen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, es muss nicht Swissmade sein, oder? Weil Swissmade ist noch einmal so eine Farce, oder? Wo man gefunden hat, das ist so blöd, dass das alle draufschreiben, weil das bedeutet überhaupt nichts, das hat ja nur mit der Wertschöpfung zu tun, und die Wertschöpfung, wenn man das Design macht und die ganze Vermarktung, da sind die Kosten so hoch, dass man da ganz locker kann die ganze Herstellung von allen Teilen kann outsourcen in Asien, wo das Metall subventioniert ist, wo dafür gebraucht wird und so weiter, und das Preis natürlich wahnsinnig drückt. Und dann haben wir gefunden, das ist eine völlige wirklich Farce. Das können wir nicht mehr weiterhin so eigentlich gutieren. Wir müssen eigentlich das anders benennen. Und es ist auch blöd, das nationalistisch zu betrachten, weil was bedeutet denn eine nationale Grenze heute noch? Oder? Also irgendwie, es hat eher damit zu tun, wie Wege intelligent genutzt werden, wie möglichst ökologisch Sachen produziert werden. Oder? Ich bringe immer das Beispiel vom Label Bio, das ich selber natürlich super finde. Aber wenn man genau hinten dran schaut, ist das eigentlich ein völliger Witz. Oder? Weil klar kommt der vielleicht das vom Bauernhof von nebenan. Und das Rüebli hat ganz viel Pflege und keine Chemie gesehen und so weiter. Aber es ist dann gleich zum Verpacken nach Holland gegangen, weil es dort billiger ist. Und das ist nicht Teil des Bio-Zertifikats. Aber der es kauft, hat das Gefühl, ah, wenn ich Bio kaufe, mache ich etwas Gutes. Das stimmt gar nicht. Und das finde ich mir eigentlich falsch. Oder? Und darum haben wir gefunden, mit dem Local Logic probieren wir lokal und logisch alles zu produzieren. Sprich, eben, auch wenn es mal ein bisschen teurer ist, ist uns das eigentlich, blöd gesagt, egal. Oder nehmen wir das in Kauf. Muss der Kunde auch ein bisschen davon tragen, wir tragen auch ein bisschen davon, also mit uns das wie teilen, die mehr kosten, also sprich, wir verdienen ein bisschen weniger und der Kunde muss ein bisschen mehr zahlen. Aber dafür haben wir jetzt eben mit Partnern, wie zum Beispiel Volüsslige Firma, die noch nie mit Uhrenteilen zu tun hatte, die 150 Angestellte hat, die lange für die Automobilindustrie gearbeitet hat, können wir jetzt zusammenarbeiten und die haben sich bereit erklärt, respektive sie wirklich Feuer und Flamme für uns können serielle Uhrenteile zu produzieren. Und sie entwickeln mit, das ganze Know-how kommt halt auch wieder zurück und ist dann auch lokal. Wir können viel schneller uns austauschen, wenn irgendwie Probleme sind. Man kann auch schnell schauen und schnell holen oder so. Die Wege sind viel intelligenter, aber eben, wie gesagt, wenn ich ein schönes Lederband will und ein schönes Leder will und das kommt aus Milano, dann kommt das aus Milano und dann ist das super, dann fahre ich auch auf Milano oder ich mit dem telefonieren oder das Lederband kommt aus Italien oder vielleicht eben, jetzt kann aus Teilen sein, dann ist der bestmögliche Hersteller in China, der kommt von China, dann ist das so, dann ist das völlig okay und legitim. Und natürlich schauen wir den an, wie der produziert, aber wenn es der Einzige ist, der das so kann, dann ist der. Dann ist er halt weit weg. Das ist auch lokal logisch, weil es halt keine Alternative gibt. Aber wir probieren eigentlich, wir können uns zum Beispiel auch vorstellen, dass wir zum Beispiel einmal eine Uhr machen mit einem Seiko-Werk. Da schreien natürlich die Leute auf, aber für den anderen ist das nicht so eine Sache. Respektive eben gerade für den japanischen Markt gar nicht, oder? Die finden Seiko sehr gut, ist auch sehr gut, das muss man neidlos zugestehen. Und wenn man dann sagt, das ist dann Japan Local Logic, oder? Dann kann das auch so sein. Dann ist das dann, dann tun wir die ganze Assembling in Japan unter Umständen machen oder so. Das müssen wir dann schauen, oder? Je nachdem. Und so probieren wir dort einfach irgendwie in dieser ganzen Sache ein bisschen fortschrittlicheren Sinn zu geben. Und dass man nicht einfach sinnlos einfach wahr hin und her fugt und am Schluss das einfach schön verpackt. Vielleicht noch so einen Punkt dazu. Wir haben ganz am Anfang Verpackungen gemacht in unserer Startzeit und dann haben wir eben 1000 Verpackungen produzieren lassen. Haben wir in Asien müssen produzieren. Und wir haben dann im 2018, als wir eben da unsere Marke weiterentwickelt haben, gefunden, eigentlich ist die gute Verpackung nicht mit unserem Produkt mehr einher. Und haben dann überlegt, eine neue Verpackung zu machen und hier lokal herstellen und so. Dann haben wir gefunden, das ist ja noch viel blöder. Dann schiessen wir ja jetzt irgendwie 600 Verpackungen einfach fort. Nur damit wir können, nein, das ist überhaupt nicht logisch. Das machen wir jetzt genau überhaupt nicht so. Und jetzt brauchen wir die einfach knallhart auf, oder? Die, okay, die Verpackungen. Und es kommt auch niemand und sagt, das ist eine schreckliche Verpackung, ja, oder so. Und ich muss sagen, wirklich bei reinem Gewissens, oder? Wenn die aufgebraucht sind, machen wir eine neue Verpackung, wo wir anders, intelligenter machen. Ja. Wir müssen auch lernen und auch immer uns verbessern, oder? Aber ja, das sind so Sachen, oder? Das wäre jetzt Nonsens gewesen, oder? Wir hätten zwar dann eine Verpackung produziert, die hier lokal gemacht wird. Für den Kunden hat er das dann schon so verstanden und hat gefunden, ah, super, die Verpackung. Er hat auch nie gesehen, dass wir 600 Verpackungen vorgeschossen haben, aber ich habe es immer gewusst. Und das finde ich, das ist dort, wo viele Sachen kaputt gehen, hinter der Bühne eigentlich von vielen Produkten. Und das probieren wir wirklich besser zu machen. Ob es uns gelingt, immer, das ist noch nicht klar, aber wir probieren wenigstens wirklich, das so konsequent wie möglich umzusetzen.
Und du hast gesagt, das ist eine Marke, die ihr eingetragen habt.
Ja.
Ist denn das Ziel, dass ihr das Label wie ausweitet auf andere Unternehmen auch? Oder eben, dass es wie mal so eine Biozertifizierung in der Art? Oder ist das für euch selber gedacht? Das
ist eine sehr wichtige Frage, weil selbstverständlich, wir möchten natürlich, dass andere Leute sich dem könnten identifiziert fühlen, von dem es ganz viele Firmen gibt in der Schweiz, die schon ganz lange so arbeiten, aber das nie kommuniziert haben. Oder? Und das Problem immer ein bisschen an solchen Zertifikaten oder so ist, dass man eben, man muss etwas zahlen dafür oder man muss es irgendwie, es ist aufwendig, weil es muss so eine ganz steife Regelung folgen, oder? Und dann müsste man ja ein Kontrollorgan haben, der das kontrolliert, ob sie das einhalten und so weiter. Und darum halt ist das noch ein bisschen schwierig, aber was wir sicher nie würden, ist das irgendwie monetär ausschlachten, das würden wir nicht wollen. Aber wir würden es gerne teilen, oder? Es gibt so verschiedene Sachen hier in der Umgebung, die wir finden, die ich auch persönlich kenne, ob das jetzt Swiss Shrimps ist, oder ob das irgendwie ein Schlittenhersteller ist oder ein Skihersteller, der das so mit dieser Ideologie verbinden kann. Oder auch, es kann irgendwie sonst ein lokaler Hersteller sein, der irgendein Produkt herstellt und das mit einem sinnvollen Gedanken auch in Sachen Herstellung und Zulieferer auf den Markt bringen will. Da sind wir sofort offen, das zu teilen. Mhm. Also da können uns auch immer Leute kontaktieren für das. Wir haben auch für das jetzt eigentlich so eine Art, ein Manifest festgehalten, was das beinhaltet. Und es würde uns natürlich freuen, wenn sich Leute anschliessen würden. Was uns weniger freut, ist, wenn dann andere Leute, die ähnliche solche Ideen haben, und das nachher sagen, ja, die könnten sonst unserem Namen folgen, aber es kostet euch so und so viel, es ist ja nicht viel. So Zeugs wollen wir sicher nicht. Darum, das regt mich wirklich schrecklich auf. Es geht wirklich hier null um Geld, es geht wirklich hier um den Gedanken, dass man einfach ein bisschen intelligenter Sachen produziert. Und gerade in Zeiten wie heute sieht man es gerade, oder? Jetzt, boom, keine Maske, niemand mehr kann irgendeine Stoffmaske herstellen, weil alles ist in China. Und weil es einfach billiger ist, hier noch ein Rappen billiger und da, das bringt es nicht. Am Schluss ist das nicht, mit dem lebt man nicht besser, oder? Im Gegenteil, man isoliert sich auch, man hat auch das Netzwerk isoliert sich, man hat so ein riesen globales Netzwerk, das sehr schnell auseinandergeht, wenn es dann irgendwie nicht mehr battet oder nicht mehr monetär funktioniert. Und es gibt den Gedanken, klar, er hat einen gewissen Teil Romantik in sich, aber das braucht es auch ein bisschen. Also es geht darum, eigentlich dem Produkt auch wieder ein bisschen Liebe zurückzugeben, dass sie auch wieder geschätzt werden als Team. Weil einfach die Zeiten sind, glaube ich, jetzt wirklich endgültig durch, weil einfach jeder alles kann haben, so für nichts Geld. Oder das wird nicht gut kommen, früher oder später.
Vielleicht noch zum Abschluss. Was hast du das Gefühl, wie entwickelt sich der Uhrenmarkt? Oder ist das überhaupt etwas, das dich gross beobachtet? Also, wir hatten ja letztes Jahr schon gewisse Rückgänge gehabt in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder auch, glaube ich, die Duty-Free-Läden, die ja, glaube ich, massiv zurückgegangen sind im Uhrenverkauf. Ist das etwas, das euch verunsichert? Oder ist das gar nicht in eurem Segment drin, wo der Rückgang ist?
Nein, das ist natürlich, das ist eben gerade eine Chance, oder? Weil vorher zu Zeiten, wo das gelaufen ist, wie verrückt, oder? Da waren alle Leute beschäftigt, diesen Marken hinten nachzurennen und dann haben sie kein für anderes. Und jetzt ist eben die Zeit gekommen, wo die Leute eben plötzlich mehr nachdenken, was sie kaufen und gezielter auch Geld ausgeben. Und eben nicht mehr so die Masse suchen, das Massenprodukt, sondern eben eigentlich wirklich das Individuelle. Und das sehen wir als riesige Chance eigentlich. Okay. Aber es ist sicher, es gibt von allen Seiten Meinungen, oder es ist ein schwieriger Markt. Es gibt dann noch es gibt ganz billige Uhren, oder wer braucht noch eine Uhr, hat mehr Zeit auf dem Handy, ist noch das andere. Aber ganz ehrlich, eine mechanische Uhr, die aus mechanischen Teilen nur das rausdreht, es antreiben, und die funktioniert noch in 100 Jahren, wird nie eine Batterie brauchen, wird du brauchst nichts dran machen, sie funktioniert einfach. Das ist unglaublich schön. Also, oder? Das kann kein Smartwatch, oder? In 10 Jahren, das ist Elektronik wahr. Das wird sich weiterentwickeln, wie auch immer, ob die Smartwatch so bleibt oder man sich am Schluss das Implantat einsetzt, keine Ahnung. Das ist eine ganz andere Geschichte als eine mechanische Uhr, wo ein mechanischer Zeitmesser, wo man durch reine Kraft von Schwerkraft und von seinem eigenen Leben genug Energie produziert, um die Zeit anzutreiben. Und das ist, hat dann eine halt wie eine Goldkette, müsste man gerade sagen, oder irgendein schusches Kette, muss man sagen, das hat auch keinen Sinn. Mhm. Oder? Aber das bleibt halt ewig, und das vom Grossi ist oder vom Urgrossi, das bleibt immer gleich und funktioniert auch immer. Und so Beständigkeiten, denke ich, werden irgendwie mehr wieder gefragt sein. Und man sieht das alles, entwickelt sich so. Aber die Konsumenten werden viel misstrauischer werden und viel mehr wollen auch wissen über ein Produkt oder und es kennenlernen. Und das ist sicher eine grosse Herausforderung, wie in Zukunft eben solche emotionale Produkte werden gekauft werden. Weil was echt gegenspielt, ist echt der ganze Retail, oder, wo eigentlich immer mehr zurückgeht und die wissen schon fast nicht mehr, wie sie sich so über Wasser halten. Gleichzeitig ist eine Uhr etwas, was kann man zwar im Internet anschauen und so, aber am Schluss ist es ein emotionales Ding, man muss es anlegen. Es ist gleich wie ein Auto, man kann das alles studieren und so, aber am Schluss muss man reinhocken und mal eine Runde fahren oder ein Velo, ist egal. Das entscheidet am Schluss den Faktor, ob man es will oder nicht. Und das ist für uns die grösste Herausforderung. Wie machen wir das Produkt physisch erlebbar? Und im Moment ist es noch so, die Leute müssen sich wirklich physisch zu uns begeben. Oder sie können sich so schicken, anprobieren, und wenn es nicht passt, können sie sie wieder zurückschicken, kostenlos.
Genau. Du hast noch die mechanische Uhr angesprochen. Es ist von ETA das Uhrwerk, das sie auch produziert haben, das Monopoly aufgebrochen ist worden. Das sollte jetzt aufgebrochen werden, glaube ich, bis 2020 oder
2022.
Ist das etwas, was noch auch beschäftigt? Oder,
Natürlich, eben, also das Werk ist ein riesiges Thema. Also, da sind wir auch nicht allein. Auch so kleine Brands, die haben alle Probleme. Oder man kann immer Werk kaufen, es ist einfach gefragt, zu welchen Preisen und Konditionen. Ja, da habe ich meine ganz persönliche Meinung, die ich hier nicht zu fest öffentlich kundtun möchte. Aber wir verbauen keine ETA-Werke mehr, außer Quarzwerke noch. Aber die wenigen Quarzwerke und Uhren, die wir noch haben, die wir mit ETA-Werke verkaufen. Aber sonst haben wir eigentlich andere Schweizer Werke, mechanische Schweizer Werke. Und ja, wir sind immer auf der Suche nach neue Lieferanten, die mechanische Werke verkaufen. Das Problem ist, es gibt nicht viel. Und es ist immer eine Preisfrage. Immer. Ich probiere auch mit jungen, innovativen Werkentwicklern zusammen das zu erarbeiten. Es ist nicht so einfach, aber im Moment eben haben wir ein Konkurrenzprodukt von der ETA, das wir verbauen und leicht abändern.
Okay. Wir kommen noch zu den letzten vier Fragen, und das sind Turbo-Fragen. Also wäre gut, wenn du relativ schnell und knackig könntest, beantworten. Was ist dein Lieblingsort so in der Region zum Energietanken, Motivation zu holen?
Da bin ich sehr gerne im Wald um die Einsiedelei.
Was hast du zuletzt gehört oder gelesen oder gesehen, was du anderen Leuten könntest empfehlen?
Gute Frage. Das ist eine Meinung aus all den drei Sachen, die du jetzt gesagt hast, die sich daraus herausgebildet hat. Ja, überlegt und weil es gibt einfach viele Produkte, die Nonsens sind.
Hm. Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Ja, das war meine Frau, die sie gesagt hat, sie würde mich heiraten.
Okay. Und hast du zum Schluss noch einen Tipp für andere KMUs oder Selbstständige oder solche, die es gerne werden möchten?
Ja, einfach immer Mut haben, nie aufgeben, immer weitermachen, auch wenn es sich entwickelt, dass man das Gefühl hat, es geht jetzt gerade nicht mehr weiter. Immer daran glauben, das Gute glauben, dass es weitergeht und Innovationskraft fördern und ja, immer die guten Ideen vor sich halten und die probieren umzusetzen.
Okay, super. Wir sind am Schluss des Gesprächs. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken.
Ja, merci dir. Super Sache. Danke vielmals dir.
Das war die 6. Folge vom Podcast 11 Fragen an mit dem Frederik Bürgi von Unworks SA. Informationen zu ihrer neuen Kollektion findest du auf der Homepage un.rocks und ich bin mir sicher, dass der Frederik oder der Marc sich freuen, von dir zu hören. Was ich mitnehme von diesem Gespräch, ist der bleibende Eindruck, dass der Frederik und sein Team vor allem aus Leidenschaft und Überzeugung handeln. Was mich persönlich begeistert hat, ist seine Aussage über die Verpackungen, wo er sagt, seine Kunden hätten das nicht gemerkt, wenn sie hunderte von Verpackungseinheiten hätten vollgeschmissen. Aber er hat das Gang im Hinterkopf gehabt. Falls dir der Podcast hat gefallen, like doch 11 Fragen an auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich auch immer über ein Feedback, egal ob über Facebook, Instagram oder per Mail an 11fragenan@gmail.com. Und falls du auch selbstständig bist oder ein KMU leitest und gerne mal Gast in meinem Podcast sein willst, dürfst du dich sehr gerne über diesen Kanal melden. So, das wär's gewesen. Bleibt gesund und gefräsig und bis gleich.